Ja, wir haben das wunderbare Thema in diesen Begegnungs- und Thorsten hat gestern auch Bewegungstage gesagt, herrlich. Hier die Gnade Gottes, ja, wir haben gehört von gestern von Thorsten, sie ist nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens relevant, die uns vom Tod ins Leben geführt hat, uns mit ewigem Leben geschenkt hat, sondern diese Gnade Gottes will an uns nun arbeiten, damit Gnadenwerke entstehen. Und heute haben wir das Thema, ja, wenn wir so als Christ aktiv sind in der Nachfolge, da kann man vielleicht auch so ein Fahrwasser hineinkommen. Und darum haben wir heute Morgen im ersten Beitrag das Thema, vergesst die Gnade nicht, die an uns wirksam geworden ist und wirken will. Und Stefanette wird dann noch aufzeigen, was die Gnade uns auch in Zukunft noch alles schenken wird, dass wir Erben auch sind. Da freue ich mich ganz besonders auf deinen Beitrag, Stefan. Überleg doch bitte mal Folgendes. Was hat Gott in deinem Leben konkret Gutes getan? Und tausch dich mit deinem Nachbar aus. Und wenn ich schreibe konkret, dann meine ich das auch konkret. Also wenn dein Nachbar dir sagt, er hat mir meine Sünden vergeben, dann frag und hake nach, ja, welche Sünden dann? Und übrigens, wenn du deiner Nachbarin sagst, Jesus hat mich erlöst, dann wird sie dich fragen, ja, wovon denn? Okay? Überleg mal und gib der Person, die neben dir sitzt, eine kurze Antwort auf diese Frage. Was hat denn Gott dir in deinem Leben Gutes getan? Dass es jetzt nicht mäuschenstill ist, beweist, dass Gottes Gnade in deinem Leben aktiv geworden ist. Halleluja! Es beweist, ihr seid Menschen, die Gottes Gnade an euch erfahren haben. Und das ist ja wunderschön. Jetzt sind wir hier versammelt als Menschen, die das gemeinsam haben. Das ist Gemeinde. Wir haben gemeinsam Gottes Gnade erfahren. Und im heutigen Bibeltext, der meinem Beitrag zugrunde liegt, schaut Paulus auch zurück. Ich lade euch ein, ihr dürft eure Bibeln aufschlagen. Ich blende auch den Bibeltext jeweils ein aus Titus 3, Vers 3. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Boah. Ich musste so denken, als mir dieser Text zugeteilt wurde, ja, der Schweizer kann über das reden. Ein siebenteiligen Lasterkatalog tischt uns hier Gottes Wort auf. Und ich empfinde das schon als eine ziemlich happige Hypothek. Unverständig, ungehorsam, irregehend, versklavt oder egoistisch, könnten wir vielleicht sagen, böse, neidisch, erfüllt von Hass. Und was mich dann besonders getroffen hat, waren die einleitenden Worte dazu. Wir waren früher so. So schnell mag es uns durch den Kopf gehen. Ja, die Welt ist so. Die ist hasserfüllt und die ist voll Neid und Bosheit. Oder die anderen natürlich. Die Ungläubigen, aber hier steht, auch wir waren früher so. Also das heißt für mich nicht die anderen. Wir. Wir, die wir heute Morgen hier in unseren Sesseln sitzen, wir waren so. Du und ich. Und vielleicht geht es dir so, als du denkst, aber nein, Herr, doch nicht ich. Ich bin doch nicht so. Ich war doch nicht so. Und die Bibel sagt, doch, du warst so. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass Gottes Wort unfehlbare, göttlich inspirierte Wahrheit ist. Ihr auch? Davon bin ich überzeugt. Aber übrigens, dieses Wort steht auch in meiner Bibel und ich meine in deiner auch. Also ist das wahr? Hier sagt die Bibel, dass wir so waren. Vielleicht schockt das uns etwas. Vielleicht können wir das kaum nachvollziehen. Vielleicht empfinden wir anders. Ja, wir sind so eine Gefühlsgeneration. Und was mit meinem Empfinden nicht übereinstimmt, das schockt uns. Da haben wir Vorbehalte. Aber die Bibel sagt, wir waren so. Ich glaube, wenn wir uns schlecht damit identifizieren können, dann wohl darum, weil ich eine andere Selbsteinschätzung habe, wie Gottes Sicht über meinem Leben ist. Das stimmt irgendetwas nicht überein. Also wir schätzen eine Situation anders ein als Gott. Wenn dem wirklich so ist, wie hier in der Bibel steht, dann ist Gott noch viel heiliger. Dann ist Gott noch viel größer und viel reiner und auf der anderen Seite wir Menschen noch viel sündiger, als wir jemals gedacht und geahnt hätten. Der verstorbene reformierte Theologe Timothy Keller hat es mal so ausgedrückt: Ich bin so sündhaft und schlecht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. So sündhaft steht der Mensch in den Augen Gottes da. Und zwar du wie ich. Aber das Evangelium kann alles ändern. Das Evangelium kann alles anders machen in unserem Leben. Denn hier im Bibeltext steht ja, wir waren früher so. Früher deutet doch auf eine geschehene Veränderung hin. Es deutet auf ein Früher hin und ein Heute, auf ein Einst und ein Jetzt. Da ist was in unserem Leben geschehen und genau da setzt der Bibeltext in Vers 4 dann auch an. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilandes. Und das, wir sind ja im Titusbrief eng miteinander in den Themen auch verknüpft. Und da habe ich gestern das Bibelwort schon aufgeführt aus Kapitel 2, Vers 11. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Ja, Gott weiß um unsere abgrundtiefe Sündhaftigkeit von uns Menschen, aber er lässt uns nicht einfach im Regen stehen, es ist ihm nicht einfach egal und geht vorbei, sondern Gott wendet sich trotzdem uns Menschen zu, auch wenn er dich kennt. Er liebt uns trotzdem. Aber stellt euch mal diese Situation vor. Ich weiß, unter euch hat Arbeit hat Unternehmer, Menschen, die ein eigenes Geschäft haben oder die Verantwortung haben in einem Geschäft, die Menschen einstellen müssen, um ein Geschäft vorwärts zu bringen. Und stell dir mal vor, du bist Unternehmer und suchst Arbeitskräfte. Würdest du Personen mit diesen Eigenschaften, wie hier angeschrieben sind, anstellen? Menschen, die unverständig sind, Menschen, die ungehorsam sind, neidisch, böse, die irregehend sind? Boah, also ich lieber nicht. Die halte ich mir lieber vom Leibe. Das tue ich mir also nicht an. Die werden meinem Betrieb mehr Schaden bringen als Erfolg versprechen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vieler Liebe, großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden und Übertretungen, mit Christus lebendig gemacht. Er hat einen Bund mit uns geschlossen, trotz unserer Vergangenheit. Das ist Gnade Gottes. Er hat sich über uns erbarmt, trotzdem, dass wir sündige Menschen waren, dass wir Menschen waren, die verstrickt waren in diesen Eigenschaften, wie hier Gottes Wort aufgeführt sind. In und mit Jesus Christus ist über uns die Freundlichkeit Gottes aufgegangen. Und unter diesem Schirm der Freundlichkeit, der Menschenliebe Gottes dürfen wir jetzt aufleben. Das ist Gnade Gottes, wenn wir bewusst werden, woher wir gekommen sind und wie wir eigentlich in den Augen Gottes dastehen. Es ist diese Gnade Gottes, die Mensch geworden ist in Jesus Christus, wie auch Paulus erwähnt im 2. Korintherbrief. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Diese Welt, die voll ungehorsam war. Diese Welt, die so unverständig reagiert hat, sich von Gott zurückgezogen hat, sich von Gott loslösen will. Gott geht ihr nach, auch wenn sie in die Irre geht, auch wenn sie versklavt ist, auch wenn die Menschen so böse und hasserfüllt sind. Gott geht dieser Menschheit nach und ist zu uns auf diese Erde gekommen in Jesus Christus. Gott ist uns trotzdem in seiner Freundlichkeit begegnet. Und hier in Vers 4 wird er bezeichnet ja als Heiland. Das bezeichnet also als denjenigen, der heil machen will, was so krank ist. Der heilen kann, was verwundet ist, was durch unsere Bosheit an Zerstörung angefallen ist auf dieser Welt. Dafür ist Jesus gekommen, damit er Heil und Heilung bringen kann unter uns Menschen. Und wir gehören zu diesen Privilegierten, die dieses Neuwerden erfahren haben durch den Kreuzestod von Jesus Christus und der nachfolgenden leibhaften Auferstehung. Hier in Vers 5 steht ja, er machte uns selig. Also Christus errettete uns vom Unverstand, vom Denken, ich muss alles losgelöst von Gott können, vom Ungehorsam, macht er uns zu gehorsamen Kindern Gottes, die nun ausgerichtet sein wollen auf sein Wort, die von uns von Gottes Wort prägen lassen wollen. Er gibt uns Orientierung, er füllt unser Leben mit Freiheit, er gibt in unser Leben Liebe hinein, sodass wir nicht mehr neidisch, sondern großzügig sein können, dass wir nicht mehr hasserfüllt sein müssen, sondern liebevoll miteinander umgehen dürfen. Das macht Gottes Gnade möglich. Und darum steht dieser Beitrag auch unter dem Titel «Vergesst die Gnade Gottes nicht». So schnell vergessen wir, woher wir gekommen sind. Und was für ein großer Werdegang Christus auch in unserem Leben möglich gemacht hat. Das ist Gnade Gottes. Er hat uns selig gemacht, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hatten. Also er hat uns selig gemacht, bedeutet, er hat uns errettet. Er rettete uns. Und Gnade ist eben völlig unverdient, wie wir gestern gehört haben von Thorsten, wir können sie nicht kaufen, wir können sie nicht verdienen, wir können sie nicht zurückbezahlen. Gnade ist etwas, wie die Sonne aufgeht am Morgen oder der Mond in der Nacht. Was können wir Menschen dazu tun? Rein gar nichts. Und so ist Gnade. Die ist da, völlig unverdient. Aber noch etwas, denke ich, ist mir Gnade auch noch wichtig. Gnade kannst du auch nie einfordern. Auch bei Gott nicht. Wir können nicht denken, ja, ich sündige jetzt mal und dann muss mir Gott gnädig sein. Nein! Gnade kann nicht eingefordert werden. Gnade ist völlig unverdient. Du kannst sie bittend von Gott erbeten. Es war in der Oberstufe, also ich war zwischen 12 und 15 Jahre alt. Und da kam ich mit meinem Freund auf die Idee, in Basel einen Zufluss, die Birs, zu überqueren. Und das war so, dort, es hatte damals noch so große Schwellen, die dann, wo das Wasser hinuntergeplatscht sind und dann in den Rhein geflossen sind. Und da kamen wir auf die Idee, statt die Brücke zu benutzen, über den Fluss zu laufen. Und da es noch nicht gerade so Sommerzeit war, hatten wir die Zuschauer, die dann schon so vielleicht, ich weiß nicht, ob es Frühling oder Herbst war, die dann uns zuschauen würden. Und so haben wir unsere Socken ausgezogen, die Hosen, die langen Hosen hochgekrempelt und haben uns dann auf die letzte Stufe, auf diese letzte Schwelle begeben, die dann von einem Ende zum anderen Ende der Birs führen sollte. Und er ging voraus, mein Kollege, ich hinten nach. Und so gegen Mitte wurde die Strömung immer stärker und der Fluss immer reißender. Und ja, wie es ja kommen musste, verlor ich etwa in der Mitte des Flusses die Bodenhaftung und fiel mit einem ungeplanten Sprung in die Strömung des Wassers. Glücklicherweise hatte ich den Kopf nicht angeschlagen, sodass ich zu schwimmen begann, um mich wieder aus dieser missratenen Vorstellung aus dem Staub respektive aus dem Wasser zu machen. Aber nein, die Strömung war zu stark, die mich immer wieder zurückgezogen hat zu dieser Schwelle. Es wäre vermutlich mein Ende gewesen, wenn nicht eine erwachsene Person mein Elend, mein Bitten und Rufen wahrgenommen hätte und zu mir ins Wasser sich hineingewagt hätte, um mir mein Leben zu retten. Aber diese Person, die habe ich vorhin noch nie gesehen, nachher nie mehr getroffen. Sie war also nicht in irgendeiner Schuld mir gegenüber. Ich habe diese nicht in Rasen gemäht über Jahre, dass sie jetzt mich hätte retten müssen. Die ist gekommen, die war da und hat mich herausgeholt. Es war ihre Entscheidung und ich war auf diese Gnade dieser Person angewiesen, dass sie sich zu mir hinein in mein Elend begeben hat. Und genauso ist Gnade Gottes erschienen durch Jesus Christus. Er hat uns gerettet, nicht weil wir würdig waren, weil wir es verdient hätten, weil wir eben besser sind als andere. Es ist Gottes Gnade, dass du heute hier sitzt, dass du diese Botschaft hören und vernehmen konntest. Es ist also nicht Verdienst, sondern es ist Barmherzigkeit Gottes. Barmherzigkeit ist ein weiterer Aspekt dieser göttlichen Gnade, die uns errettet. Und darum vergesst die Gnade nicht. Der erwähnte Theologe Timothy Keller hat nicht nur es so formuliert, dass es ich so sündhaft und schlecht bin, wie ich es nie für möglich gehalten hätte, sondern es gibt noch einen zweiten Teil dieses Zitats. Und der ist wunderbar. Und ich bin in Christus angenommener und geliebter, als ich je zu hoffen gewagt hätte. Manchmal mögen Zweifel in unserer Jesus-Nachfolge nachkommen. Ja, ist dann okay, wie sieht mich dann Gott? Und das ist so gut zu wissen, dass die Gnade Gottes uns so fest umschließt, dass wir angenommener sind, als wir je zu hoffen gewagt hätten oder manchmal wagen würden. Das ist Bodenhaftung für unsere Jesus-Nachfolge. Die Gnade Gottes, die uns umgibt wie ein Schirm und dann auch um uns ganzheitlich umgibt und wir wissen dürfen, das trägt mich durch. Das ist Gnade Gottes in unserem Leben. Und die ist erschienen, es heißt ja in Vers 6, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er uns über uns reichlich ausgegossen hat durch Christus Jesus, unseren Heiland. Also Gottes Annahme von uns Menschen verbirgt sich in der Ausgießung des Heiligen Geistes. In uns ist dies möglich gemacht worden, weil Christus, unser Heiland, uns Heil und Heilung gebracht hat, weil er uns reingewaschen hat von unseren Sünden und in eine reingewaschene, neu gewordene Person kann nun der Heilige Geist eintreten, weil heilig gemacht sein und Heiligkeit Gottes nun kompatibel ist. Wir sind Geheiligte durch Jesus Christus und darum kann sich der Heilige Gott mit uns verbinden. Und in dieser Verbindung stehen wir und darum dürfen wir es dann auch heute feiern. Und als Nachfolger dürfen wir es heute im Abendmahl bezeugen oder wir haben es in der Taufe bezeugt, was Jesus in uns gemacht hat, ihm zur Ehre wurde das sichtbar in der Taufe. Ja, wir sind angenommen, uns ist alles vergeben und unsere Sünden, wie der Prophet Michael gesagt hat, sind versenkt im Meer, wo es am tiefsten ist. Das ist Gnade Gottes, die über unserem Leben wie eine Sonne aufgegangen ist, die strahlt, die hell ist. Und darum wollen wir diese Gnade nicht vergessen. Und all das, was in unserem Leben aus unserer Vergangenheit mit hineingetragen wurde, das hat diese Gnade Gottes versenkt, sodass über unserem Leben nicht mehr unsere Vergangenheit prägend ist, sondern die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit, die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes. Diese Gnade, für die wir unser ganzes Leben dankbar sein dürfen.
Genau, hallo auch von mir. Ich möchte euch heute einen kurzen Einblick in mein Leben geben und da möchte ich zwei Schwerpunkte setzen. Zum einen möchte ich davon erzählen, wie ich zu Jesus Christus gefunden habe, was mich da begleitet hat. Und dann möchte ich euch noch ein bisschen mitnehmen, wie aktuell in meinem Glaubensleben, was für Erfahrungen da ich in letzter Zeit gemacht habe. Wie so oft beginnt auch meine Lebensgeschichte mit dem Satz, aufgewachsen bin ich in einem christlichen Elternhaus. Und ich muss sagen, in meiner Vorbereitung ist mir das als was sehr Schönes und Wertvolles aufgefallen und ich bin da auch sehr dankbar dafür. Ich denke, das ist ein Privileg, wenn man das erleben dürfte, mit christlichen Eltern aufzuwachsen. Und so habe ich auch mein ganzes Leben schon Gottes Wort gehört und die Geschichten aus der Bibel und habe sehr früh verstanden, dass nach diesem Leben das Leben im Himmel oder in der Hölle weitergeht und dass wir irgendwann mal in unserem Leben eine Entscheidung treffen müssen. Und diese Entscheidung wird dann eben definieren, wo wir unsere Zeit nach diesem Leben verbringen werden. Und ich habe meine Kindheitsjahre als sehr schön in Erinnerung. Ich war sehr viel draußen in der Natur und ja, die Schule war manchmal nicht so wichtig. Aber eine Sache erinnere ich mich. In den frühen Kindheitsjahren war ich doch sehr von Angst geprägt. Das hat sich abends meistens beim Einschlafen gezeigt, weil ich wusste, tief in mir, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, dann wäre ich nicht im Himmel, dann wäre ich nicht dabei. Und das war halt meine Denkweise als Kind. Ich hatte eigentlich Angst davor, dass Jesus wiederkommt. Eines wusste ich aber sicher, meine Eltern waren bekehrte Christen und solange sie noch da waren, war ich auf der sicheren Seite. Und somit habe ich nachts meine Tür immer so einen Spalt offen gelassen und dann konnte ich meinen Vater atmen hören und dann war ich ein bisschen ruhiger. Und mit den Jahren ging das natürlich weg, man wird ja dann älter, aber so eine konkrete Entscheidung habe ich dann noch nicht getroffen. Die Situation hat sich eigentlich nicht verändert. Und 2015 waren wir dann im Sommer in Enzklirstelle, da gab es ein Zelt und da gab es eine Zeltfreizeit, um dort zu helfen als Familie. Und da am 2.6.2015 bei einer Predigt von Beat Abri habe ich verstanden, dass mir diese Entscheidung noch fehlt. Und dort konnte ich dann zusammen mit meiner Mutter mein Leben Jesus übergeben und ich habe eben meine Sünden bekannt, ihn um Vergebung gebeten und ihn in mein Leben eingeladen. Und da durfte ich erleben, dass ich mein Leben nicht Jesus geben muss aus Angst, dass ich nicht im Himmel bin, sondern weil er mich liebt und weil er eine Beziehung mit mir will. Und das ist das, was es ausmacht. Und jetzt darf ich das sagen, was auch der Sam vorher gesagt hat, ich bin Kind Gottes, das ist meine Identität. Jetzt möchte ich euch noch mitnehmen, was mich in den letzten Monaten, in den letzten Wochen beschäftigt hat. Und da möchte ich gern zwei Verse aus Philipper 2, Vers 12 und 13 mit euch lesen. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Jesus ähnlicher werden. Das ist ja eigentlich unser Ziel als Christen und das war auch in meinem Leben lange klar und eins gehört für mich immer dazu, wir können das nicht alleine tun. Ich kann nicht aus mir gute Werke tun, wir haben es schon gehört, die Gnadenwerke, Werke, die wir tun können aus Gnade. Und in dem Vers 13 beschreibt der Vers das als das Vollbringen. Was mir aber so wichtig geworden ist in der Zeit, ist, dass da noch ein zweiter Bestandteil davor steht in Vers 13, das Wollen. Und auch das Wollen wirkt Gott in mir und nicht ich kann aus mir heraus diese Veränderung in meinem Leben bewirken, sondern auch das Wollen schenkt mir Jesus. Und ich habe erlebt, dass in meiner stillen Zeit, dass er mir das geschenkt hat, dass er mir Motivation schenkt, mein Leben zu ändern, mein menschliches Wesen zu ändern, mich in der Gemeinde einzubringen, einfach dieses Wollen, das durch ihn kommt. Und meiner Meinung nach braucht es von mir nur das eine, ich muss Gott in meinem Leben Raum geben. Und ich dürfte erleben, wenn ich mir Zeit nehme, wenn ich stille Zeit mache, wenn ich da regelmäßig mich investiere, mit meinem Vater ins Gespräch zu kommen, dann kann sein Geist zu mir sprechen und dann stärkt er dieses Wollen in meinem Herzen. Und da hat er einfach Veränderung geschenkt und er schenkt uns dieses Wollen und Das ist ein Prozess, der eigentlich unser ganzes Leben geht und ich sehe mich ganz am Anfang von diesem Weg. Es liegt noch viel mehr Weg vor mir als hinter mir und ich denke, das ist viel, bei vielen von uns so oder bei allen, dass wir unser ganzes Leben dahin streben. Und das ist mir in den letzten Wochen so wichtig geworden. Am letzten Sonntag hat dann der Fritz genau über diese Verse gepredigt, dann wusste ich, die Verse möchte ich heute hier anbringen. Und abschließend möchte ich jetzt noch einen guten Freund von mir zitieren, der hat gesagt, das Gebet ist eine Waffe und wir lassen die viel zu oft in unserem Holster. Er hat es so zufällig gesagt, ich habe das zufällig gehört und es hat mich echt angesprochen, wie oft versuche ich Sachen selber aus mir heraus zu schaffen und erstmal kann ich es ja selber probieren und wenn es dann nicht klappt, kann ich ja immer noch beten und ich denke, wir sollten viel öfters und auch ich sollte viel öfters die Macht des Gebets nutzen und nicht unterschätzen. Und deshalb möchte ich gerne hier schließen mit dem Wort in 1. Johannes 5, Vers 14. Und das ist die Zuversicht, mit der wir von ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns.
Lukas, vielen Dank, dass du uns in dein Leben so reinschauen lässt, uns mit reinnimmst in deine Geschichte, die Gott mit dir schreibt. Und ich denke, da sind wir auch gespannt. Wer weiß, was Gott macht, wenn er sagt, er ist am Anfang. Jesus kann und Jesus macht wirklich viel Großartiges daraus, wenn wir unser Leben ihm hinlegen. Da kann man staunen und dann wird das Altwerden auch schön. Denn dann habe ich im Rückblick immer mehr zum Danken und zum Loben, weil ich immer mehr Spanne sehe, wo Gott die Finger in meinem Leben schon drin hat. Am Anfang ist es schon schön und ich glaube, es wird immer besser. Sage ich jetzt so, der einer, der in der Mitte steht, so ungefähr. Ich soll euch, das mache ich jetzt einfach hier, bevor ich anfange, mit den Versen zu unserem Thema über das Erbe, ganz herzlich grüßen von den Geschwistern in Itzehoe. Also einige haben gesagt, also ich soll alle grüßen und natürlich von jedem, aber ich sage es jetzt einfach mal ganz allgemein, die Gemeinde Itzehoe freut sich, dass sie von euch hier ein bisschen was mitkriegt. Also wir haben Bilder hochgeschickt. Heute ist Nachmittagsgottesdienst. Das heißt, die kriegen den Eindruck mit, was gestern war, hören auch die Botschaft von gestern dann heute als Predigt. Und so ist auch eine Verbindung da, ein Stück weit, dass wir da oben etwas von euch mitkriegen. Wir sind mit 10 Leuten, sind wir am Freitag schon hier runtergefahren, um das mitzuerleben und die Begegnung zu genießen. Und ich kann euch sagen, ich freue mich riesig. Die 9 Stunden, die waren es allemal wert. Was hier an Gemeinschaft möglich ist und was für eine Arbeit und einen Aufwand gemacht wurde, um das alles für schön, also für die Kinder schön zu machen, für die Erwachsenen. Also jeder hat was davon. Das ist großartig. Ja? Ah, ja, ja. Also ich darf euch auch ganz herzliche Grüße von der ganzen Gemeinde Netschkau weitersagen. Die sind auch hier vertreten. Vielleicht muss man nachher noch einen Grüßeblock machen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Also wir starten mit dem Thema Erben dank Gnade. Aber schaut mal, wenn es ums Erben geht, was muss vorher passieren? Ja, damit es was zu erben gibt, muss erst einer sterben. Genau, und so passt das Thema sehr gut, das Thema Erben auch zu uns, gerade wenn wir das Abendmahl feiern wollen heute. Vielleicht haben manche von euch sich den Vortrag von Michael Schneider über Israel angeschaut. Ich habe ihn auf der Fahrt runter zu uns von Itzehoe, das war wunderbar, da fährt man eine ganze Weile, habe ich mir den angehört. Und er hat einen rabbinischen Witz erzählt. Unter den Rabbis ist es ja sehr verpönt, unter den Juden, dass einer Christ wird. Die werden richtig schlimm, richtig hart verfolgt, wenn ein rabbinischer Jude oder wenn sein Kind sich entscheidet, ich werde Christ. Und so erzählte er, und die Rabbis erzählen sich das selber so diesen Witz untereinander, dass ein Rabbi die Botschaft kriegt, sein Junge kommt nach Hause und sagt, Papa, ich muss dir was sagen, ich bin Christ geworden. Und der Vater, der regt sich richtig auf, der fährt hoch, sagt, Junge, ey, du bist nicht mehr mein Sohn. Und all solche Sprüche, aber wie er sich so aufregt, nun, tritt er den Weg in die Ewigkeit an. Und als er dann oben ist, begegnet er Gott und sagt, du, was machst du denn schon hier? War noch gar nicht Zeit eigentlich. Und sagt Gott, du kannst dir nicht vorstellen, was mir passiert ist. Mein Sohn ist Christ geworden. Und Gott antwortet ihm, sagt, ja, das Gleiche ist mir auch passiert. Und der Rabbi fragt, ja, und was hast du dann gemacht? Ich habe ein neues Testament geschrieben. Und so sind wir heute im Besitz des Neuen Testaments. Und der Michael Schneider hat es schön gesagt, wir sollten eigentlich das andere gar nicht alt nennen, sondern das ist nur der erste Bund, der erste Teil. Und Christus hat uns den neuen, den zweiten Teil gebracht. Er ist es. Und da wollen wir reinschauen, was verrät uns denn das Neue Testament, die Schrift über den neuen Bund, über dieses Erbe. Und wir gehen miteinander zum Petrusbrief. Oh, und das Erste, was wir lesen, ist 1. Petrus 1, die Verse 3 und danach auch den Vers 4. Ihr könnt es gerne mit aufschlagen. Ich habe es hier vorne auch noch mal mit dabei. Und Petrus fängt hier seinen Brief an. Er schreibt ja an Leute, die wirklich in Schwierigkeiten sind, verfolgte Gemeinde. Und er schreibt ihm, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns, und da geht es um die Gegenwart, hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine Zukunft, lebendige Hoffnung geschenkt. Petrus spricht hier von zwei Dingen. Das eine ist jetzt schon da und das andere kommt. Denn das, was ich habe, auf das muss ich nicht mehr hoffen, oder? Das habe ich ja in der Hand. Und so ist die Frage, was ist hier womit gemeint? Wiedergeburt ist es klar. Der Lukas hat es uns erklärt, da wo ein Mensch begreift, ich bin schuldig vor Gott und mit seiner Schuld zu Jesus kommt, da wird er erleben, dass es Vergebung gibt und ein neues Leben. Er wird von Neuem geboren und ist jetzt Teil der Familie Gottes. Gerade eben beim Sitzen fiel mir das ein, wo ich sein Zeugnis hörte, dachte ich, stimmt, dir ist das Gleiche ja hier in Gschwendt passiert. Vor 24 Jahren, 3 Monaten und 2 Tagen, also der 20. Juni 2000 war das, stand hier das Zelt in Gschwendt. Und ich bin auch mitgelaufen, um Einladungen zu verteilen, so im Jugendchor und allem. Und war 5 Abende hintereinander immer wieder da, habe die Botschaft gehört, nichts verstanden, außer dieses Pochen von Jesus an meiner Herzenstür, der gesagt hat, ich will dich. Und ich wusste ganz genau, die anderen haben alle schon geglaubt, er hätte mich längst, es fehlt noch der Durchbruch. Vielleicht so ganz artig war er vielleicht nicht, aber er hatte mich noch gar nicht. Und da hat er mich gekriegt, Jesus Christus, ich bin zum Rudi Geisbühler in den Wohnwagen rein, als Sünder und ich bin rausgekommen als Kind Gottes. Durch die Gnade Gottes wiedergeboren worden zu einem neuen Leben und ich habe jetzt, aktuell, habe ich diese Kindschaft Gottes, aber ich habe auch eine lebendige Hoffnung gekriegt für etwas, was ich noch nicht habe. Und das hat noch keiner von euch, denn das Erbe, das liegt noch bereit. Das wartet ja noch auf uns. Und Petrus, er nimmt uns hier mit rein, was damit eigentlich gemeint ist. Aber jetzt schauen wir erstmal diesen Begriff nochmal an. Lebendige Hoffnung. Lebendige Hoffnung, ich habe überlegt, wo finden wir die eigentlich am besten in unserem Alltag? Und da sind mir Heiko und Selina eingefallen. Und ich habe gedacht, ja, das ist eine lebendige Hoffnung, dass wenn die gefragt werden im Oktober, willst du? Und willst du, dass der andere ja sagt? Keiner von den beiden wird zittern und überlegen, oh, wenn der nein sagt, du meine Güte, wie soll das auch werden? Die wissen ganz genau, die warten ja nur darauf, dass die Frage endlich kommt und dann kommt dieses Ja, ich will, mit Gottes Hilfe. Das ist lebendige Hoffnung, etwas, worauf man sich freuen kann, wo ich weiß, es ist noch nicht, aber es kommt, ganz sicher. Und das ist der Himmel, der Moment, wo ich nicht nur von der Last, von der Schuld und von der Macht der Sünde befreit bin, sondern auch von der Gegenwart der Sünde. Der wird es nichts von all dem, was Sam vorhin aufgezählt hat, mehr geben. Jetzt kämpfen wir noch als Sieger durch Christus, aber im Himmel brauchen wir nicht mehr kämpfen, da wird es keine Sünde mehr geben. Und eine andere Geschichte von einem Mann, der an der Himmelstür steht, die macht uns deutlich, dass wir nichts davon verdienen können, sondern dass dahinter auch nur die Gnade steckt. Das ist natürlich nicht echt, einfach erzählt, aber es bringt es auf den Punkt, was es heißt, ein Geschenk zu kriegen. Nennen wir ihn mal Herr Meier, hat hier unten ausgelebt und steht an der Himmelspforte. Und wie man das so landläufig sagt, würde da Petrus sein. In echt ist es natürlich nicht so, aber in der Geschichte. Und er klopft und möchte rein. Und Petrus sagt, ja, bitte. Und er sucht den Namen. Und Petrus sagt, nein, in meinem Buch stehst du nicht. Ja, wie? Ja, das kann ja wohl nicht sein, sagt Herr Meier. Ich war immer ein guter Christ und ich habe auch immer meine Kirchensteuern bezahlt und vielleicht auch jetzt in unserer Phase hier hinten ordentlich Spenden eingeworfen. Also am Geld sollte es nicht liegen. Und dann gucken Sie nochmal nach, gucken Sie nochmal nach. Und dann schaut er nochmal, nein, in meinem Buch stehst du nicht. Sagt, das kann gar nicht sein. Also da müssen wir irgendeine Lösung finden. Und Petrus sagt, gut, dann gehe ich mal und frage den Chef. Wie können wir das klären? Und dann kommt er zurück und sagt, Herr Meier, kein Problem, wir haben eine Lösung gefunden, Sie kriegen Ihr Geld zurück. Das will doch keiner, oder? Wir können uns Gnade nicht kaufen, wir kriegen in sie nur geschenkt. Und auch dieses Erbe, das auf uns wartet, das ist etwas, was wir empfangen dürfen. Und wisst ihr, mir ging es ähnlich wie dem Lukas. Ich bin hingegangen, um meine Sünden zu bekennen, aus der Angst, dass ich in die Hölle komme. Aber in dem Moment, als die Gnade in mein Leben gegriffen hat, da habe ich es verstanden, dass es keine Angst ist, die mich jetzt weiter treiben wird, sondern die Gnade hat frei gemacht. Die Gnade hat Frieden geschenkt, sie hat Freude geschenkt. Bezahlt ist alles durch das Blut Jesu. Ein unschuldiges Lamm hat sein Leben gegeben, damit ich und damit du, wenn du es angenommen hast, Kind Gottes sein kannst. Jetzt wollen wir aber auf dieses Erbe gucken, von dem Petrus ja auch weiter schreibt, das hinter dieser lebendigen Hoffnung steckt, das da auf uns wartet. Und wenn wir sagen, ja, wir haben es noch nicht, was ist es denn dann, was uns da fehlt? Der Himmel, die Gemeinschaft, die sichtbare Gemeinschaft, spürbare, Jesus zum Anfassen, das werden alle erleben, die Kinder Gottes sind. Das verspricht uns Petrus hier in seinem Brief. Und wir lesen in Vers 4, da werden drei Eigenschaften aufgezählt, wie denn dieses Erbe eigentlich aussieht. Und Petrus sagt also, dass wir wiedergeboren sind und die Hoffnung ist es, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Und die drei Worte schauen wir uns einfach mal schnell an. Unvergänglich, das heißt, dieses Erbe, das hat keinen Zerfall. Das hat keine Halbwertszeit, die sich irgendwann auflöst, weniger und schwächer wird. Das stirbt nicht irgendwann, weil es kein Ende hat. Und es kann auch nicht sterben, weil er bereits einer dafür gestorben ist. Und jede Forderung nach Strafe, jede Forderung nach einem Opfer ist schon gedeckt und ist gesühnt. Wir schauen auf unseren Herrn Jesus Christus und wir wissen, dieses Erbe, das wir in ihm haben, das ist unvergänglich. Unbefleckt ist das nächste Wort, das hier steht. Also ein vollkommener Zustand. Und der wird erhalten. Wenn ich mit dem weißen Hemd morgens starte, ich weiß nicht, ob das abends noch sauber ist. Vor allem, wenn man Kinder hat oder irgendwelchen Leuten begegnet, die welche haben, ganz schnell schmiert es irgendwo. Und man drückt den Falschen und dann hat man die Flecken auch an sich. Und jetzt fragt euch mal, nach der Bekehrung, wenn wir sagen, oh, dann kriege ich ein weißes Kleid, wie lange bleibt denn das sauber? Vorhin hat Sam gesagt, wir sollen uns mal aufzählen, was uns denn eigentlich vergeben wurde. War das nur bis zur Bekehrung oder gab es danach auch noch was? Natürlich habe ich auch nach meiner Wiedergeburt und als Kind Gottes immer noch gesündigt. Willentlich, bewusst, zu meiner Schande. Und trotzdem lese ich hier, dass dieses Erbe unbefleckt aufbewahrt wird. Es ist gesichert gegen Sünde. Das kannst du nicht und das kann ich nicht. Keiner kann sein Erbe sauber halten. Keiner kann sein Hemd weiß halten in diesem Leben hier auf der Erde. Wir werden gleich sehen, warum es so funktioniert, warum es sauber bleibt. Und trotzdem sind wir herausgefordert und darf das uns einen Ansporn sein, tatsächlich in meinem Leben aufzupassen. Ich möchte nicht leichtfertig mit meinen Gedanken umgehen, wenn ich merke, sie biegen ab in eine Richtung, wo ich lästerlich über jemanden denke oder wo ich glaube, ach Stefan, das hättest du ja viel besser hingekriegt oder wo ich sage, ach der schon wieder, dass ich da umbiege, sage, nee, den Gedanken, den lasse ich keinen Raum. Oder wo ich hart bin zu anderen, damit ich meine Ruhe behalten kann, da möchte ich selber von der Gnade Gottes weich geknetet werden und nicht sündig reagieren. Aber nicht, damit mein Erbe sauber bleibt, sondern weil es mir versprochen wurde hier im Wort Gottes, dass es unbefleckt bleiben wird. Deshalb möchte ich auch entsprechend leben. Das ist mein Ansporn. Nicht aus Angst, sondern weil ich die Gnade verstanden habe. Und schaut mal, solange wir denken, irgendetwas kann ich noch dazu tun, irgendwie kommt es ja doch ein bisschen auf mich an, habe ich die Größe und die Tiefe der Gnade Gottes nicht begriffen. Erst da, wo ich völlig kapituliere und sage, Jesus, wie kannst du es bloß mit einem wie mir aushalten? Und ich dann zugreife und Danke sagen kann, dass du das tust und du willst es sogar. Da habe ich Frieden und da bin ich frei. Vielleicht haben manche von euch das kleine Video angeschaut im WhatsApp-Kanal. Ich habe Thorsten gebeten, dass er es reinstellt. Gutometer. Da wird gemessen, wie gut du bist. Wenn du es noch nicht angeschaut hast, dann machen wir den Test. Schau dir das mal an. Da geht es darum, dass du gewogen wirst und da wird geguckt, taugt dein Leben? Bist du gerecht oder bist du es nicht? Und dann kommt das Entscheidende. Wenn nämlich der Moment da ist, auf die Waage zu treten und gewogen zu werden, dann ist für jeden, der ein Kind Gottes ist, ein anderer auf diesen Platz getreten. Denn wenn wir selber gewogen werden müssten, wer von uns wäre rein genug? Keiner. Aber das ist das, was Jesus macht. Er sagt, du, Junge, bleib stehen. Ich gehe für dich auf diese Waage. Dein Leben, das kannst du in die Tonne werfen. Deine Schuld ist bezahlt. Ich lebe jetzt in dir. Ich lebe für dich und meine Gerechtigkeit ist es, die vor Gott zählt. Nicht das, was du getan hast, sondern ich habe es getan für dich. Das dritte Wort, unverwelklich. Man könnte meinen, dass manches verwelkt, was wir so an schönen Hoffnungen haben. Und auch dieses Ja-Wort am Altar, das so eine lebendige Hoffnung hat, ja, den Blumenstrauß muss man gießen. Am besten pflanzen, nähren, das verwelkt schnell. Und ich bin froh, dass es hier auch dieses Seminar gab mit Lübkes, gell, über Ehe und Familie, wo man merkt, ja, das muss man beleben. Das ist kein Selbstläufer. Ehe und glückliches Miteinander, gnadengeprägtes Eheleben. Aber dieses Erbe im Himmel verwelkt nicht. Es ist eben nicht irdisch, nicht wie wir denken. Ein Blick auf die Gnade will ich zu diesen drei Worten noch ein drittes dazu tun. Es ist nicht nur unverwelklich, es ist auch unverdient. Beim Erbe gibt es manche, die sich vielleicht als Erbschleicher versuchen. Mein Chef erzählte mir mal selber von so einem, den er in der Firma hatte. Der wurde mitten von der Baustelle von der Polizei abgeholt. Die haben ihn erwischt. Damit kommst du nicht durch als Erbschleicher. Sondern es geht darum, dass du wirklich Kind bist, erbberechtigt. Und das werden wir nur, indem wir uns Jesus Christus ganz hingeben. Und jetzt die Frage, was ist mit diesem Erbe im Himmel? Warum ist das eigentlich sicher? Lest mal selber, wo wird das eigentlich aufbewahrt? Kriegst du das in die Hand? Kriegst du das in den Geldbeutel? Wisst ihr, manche vergleichen diese Hoffnung mit einer Eintrittskarte in den Himmel. Sagen, ja, bei der Wiedergeburt kriegst du deine Eintrittskarte und jetzt passt dein ganzes Leben gut auf dieses Ding auf. Verlier es bloß nicht. Halt es sauber. Guck, dass es nicht verwelkt, nicht verknittert. Aber Petrus erklärt uns das anders. Er sagt, das Erbe, das Jesus uns schenkt, das müssen wir nicht bewahren, sondern das liegt im Safe im Himmel. Im Himmel wird es aufbewahrt, so sagt es Petrus. Da liegt es. Unerreichbar für uns, solange wir noch auf der Erde sind. Aber wenn wir an der Pforte stehen, Jesus sehen werden nach unserem Tod hier auf der Erde, da wird es so sein, wie er beschrieben hat, unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Es ist Jesu Werk, das er uns schenkt. Und wir, die das angenommen haben, wenn du wiedergeboren bist als Kind Gottes, dann gehörst du zu dieser Erbengemeinschaft. Und damit kommen wir gedanklich hier vorne zum Abendmahl. Was feiern wir? Wer sind wir, die das nehmen dürfen? Wir sind Erbengemeinschaft. Und wisst ihr, wenn ihr das Wort so vielleicht hört, meistens ist es ein bisschen in einem strittigen Zusammenhang. Erbengemeinschaft, da gibt es oft Zoff. Der eine will mehr als der andere. Der eine gönnt dem anderen irgendwas nicht. Und was ist mit uns? Die Erbengemeinschaft der Gnade, da wissen wir doch, keiner hat's verdient. Und wisst ihr, keiner von uns braucht mehr Gnade und der andere weniger. Die Gnade, die macht uns gleich. Und deshalb gibt es keinen Grund, in dieser Erbengemeinschaft zu streiten. Keinen Grund, mit dem Finger zu zeigen, wer besser ist und wer schlechter ist. Und wenn wir dieses Mahl feiern, dann bekennen wir genau das. Ich bin Gnade bedürftig. Ich brauchte einen Erlöser, der seinen Leib für mich brechen lässt, der sein Blut für mich vergießt, damit meine Schuld, die mich für immer von Gott getrennt hätte, damit sie vergeben ist. Und so wie Christus seinen Leib zerbrochen hat und jeder, der das angenommen hat, so fügt er ihn bildlich in den Brotstücken hier wieder zusammen. Ein Leib, wir essen alle davon. Weil er seinen gebrochen hat, dürfen wir als sein Leib wieder vereint sein und zusammenstehen. Wer kann es nehmen? Wer soll teilhaben am Abendmahl? Jeder, der diese Identität hat, ich bin ein Kind Gottes. Da geht es nicht darum, ob du ein artiges Kind bist oder ein unartiges. Wir sind ja nicht beim Weihnachtsmann, der den einen eine Rute bringt und dem anderen Schokolade. Da geht es um Verdienst. Hier geht es um Gnade. Und es reicht zu wissen, dass ich in dieser Erbengemeinschaft bin. Diese Erbengemeinschaft, die Petrus hier, oh, ich habe es hier eins zu langsam gemacht, Entschuldigung. Diesen Vers am Schluss für uns. Wir sind hier zusammen. Und dieses Uns, das sind alle die, die zu Christus gehören. Vielleicht bist du auch einer, so wie ich früher war, oder eine, die sagt, ja, ich schwimme ganz gut mit und bin gut dabei. Und damit keiner was merkt, nehme ich auch schnell das Abendmahl, wenn es durchgereicht wird. Aber das einfach zu nehmen, das Abendmahl zu nehmen, das macht dich nicht erbberechtigt. Das wäre so, als würdest du auf die Beerdigung von einem reichen Menschen gehen und einfach, weil du denkst, ich stehe hier mit am Grab, kriege ich auch was von der Kohle ab. Das glaubt ja keiner. Und so ist auch die Handlung hier, die hat keine Auswirkung auf deine ewige Zukunft. Aber wenn du weißt, ich bin Kind Gottes, dann darfst du zugreifen. Wenn du es noch nicht bist, dann mach dir keine Scham daraus, dass du es einfach weitergehen lässt. Dann gib es weiter an den Nächsten. Aber lass dein Herz klopfen, dich dazu bringen, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen. Sprich eine von den Pastoren oder irgendeine Glaubensschwester, an der du vertraust, und mach die Sache klar, dass du fürs nächste Mal auch ein Teil davon bist. Ein Teil dieser Erbengemeinschaft durch das Opfer von Jesus Christus. Und man kann so schön diesen Satz von Tim Keller darunter schreiben. Und es passt zum Abendmahl, dieses Bekenntnis. Ich bin sündiger, als ich es je denken, fühlen und wollen würde. Aber in Christus bin ich geliebter und angenommener, als ich es mir vorstellen und träumen kann. Und in diesem Bewusstsein, was Jesus für uns getan hat, was er für dich getan hat, wollen wir jetzt miteinander die Gnade Gottes feiern, indem wir uns daran erinnern. Er hat sein Blut für dich vergossen. Er hat seinen Leib für dich zerbrochen. Amen.